Zuhörer, herzlich willkommen bei Auf Holz bauen, dem Interview-Podcast der gleichnamigen Bildungsoffensive in Kooperation mit der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Ich bin Lorena und spreche hier jeden Monat mit spannenden Akteuren rund um das Thema Holzbau. Hier geht es um Projekte und Perspektiven und die Fragen, die in der Praxis wirklich entscheidend sind. In dieser Folge tauchen wir in die Forschung ein. Ich war dafür in Österreich unterwegs und es ging an den Campus Kuchl der Fachhochschule Salzburg. Eingebettet in ein traumhaftes Bergpanorama und umringt von Pferdekoppeln könnte dieser Campus nicht idyllischer sein. Hier in Kuchl habe ich Dr. Alexander Petutschnik getroffen, Erststudiengangsleiter für den Studiengang Holztechnologie und Holzbau. Er hat eine 5-jährige Ausbildung an der Försterschule in Bruck an der Mur gemacht und dann selbst an der Fachhochschule Salzburg studiert. Später hat er sein Doktorat an der BUKU in Wien absolviert und währenddessen eine Stelle in der Wissenschaft an der Uni Graz für die Entwicklung von Computertomographieanlagen von Sägewerken gehabt. Bis er dann über die Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter bis zum Studiengangsleiter an die Fachhochschule Salzburg zurückgekehrt ist. In unserem Gespräch geht es um das Studium Holztechnologie und Holzbau an der Fachhochschule und was sich hinter diesem Studiengang eigentlich verbirgt. Der ist nämlich viel breiter gefächert, als der Name eigentlich erahnen lässt. Aus der Forschung der Fachhochschule entstehen echte Umweltalltagsretter. Hier wurde sogar eine Antwort für die bösen Alu-Kaffeekapseln gefunden. Das zweite große Thema in dieser Podcast-Folge ist das Laubholz. Mit der Forschung zu diesem Thema beschäftigt sich Alexander Petutschnik schon seit einigen Jahren. Unsere Wälder verändern sich mit dem Klimawandel. Aber wie reagieren Forstwirtschaft, Unternehmen und Forschung darauf? Wir bekommen einen Einblick in die Gedanken eines Försters und Hochschulprofessors, der sich tagtäglich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Am Ende des Podcasts gibt es dann eine neue Rubrik, die sich vor allem jetzt zur Urlaubszeit besonders lohnt. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Wir steigen in dieses Gespräch direkt ein mit Dr. Alexander Petutschnik. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Herr Petutschnik, es freut mich, dass wir heute hier gemeinsam sprechen. Wir starten direkt mit einer Frage rein, die so mitten ins Arbeitsleben geht. Was ist denn das Hauptthema, mit dem Sie sich gerade beschäftigen und wo ist dieser Schnittpunkt zwischen Forschung und Lehre, der Ihre Arbeit ausmacht?
Ja, also ich würde das zweidimensional. Das eine ist die organisatorische Rolle. Hier geht es darum, wie werden junge Menschen in die Themenfelder Holz, Holzwirtschaft, Forstwirtschaft, Nachhaltigkeit, Holzbau sozusagen geholt. Das ist etwas, wo wir in unserer heutigen Zeit immer weiter sich die Menschen entfernen. Wir haben Urbanisierung und sehr viele auch andere Themen, die junge Menschen betreffen. Das ist sehr viel Digitalisierung. Und was wir bemerken, ist, dass dieses von diesen Grundlagen des Lebens, von diese Interaktion mit der Natur, so wie ich vielleicht aufgewachsen bin oder wie man es als Försterschüler hat, dass man viel im Wald ist und mit diesen Dingen, mit dem Holzarbeiten und so auch viel noch in der Kindheit, Jugend auch noch mit dem konfrontiert ist, das ist jetzt weniger. Und das ist eben im Sinne der Ausbildung sehr wichtig, dass wir sagen, ja, wie können wir diese Talente wieder für dieses Thema, dieses Naturstoffthema und dieses ein Einkommen erwirtschaften mit diesen Ressourcen, wie können wir sie für das gewinnen und wie schaut so ein Entwicklungspfad aus, wenn man eben nicht mehr so viel Realbezug zu diesen Dingen aus der Kindheit und Jugend mitnimmt, was sind die Dinge, die wir jetzt anpassen müssen in der Ausbildung. Also eher das ist ein wichtiges Thema für mich, also eher organisatorisch, administrativen im Bildungsbereich. Und inhaltlich ist es die Frage, wie können wir es schaffen, die Wettbewerbsfähigkeit einerseits unserer Wirtschaft zu gewährleisten und in dem, da geht es dann in verschiedene Dimensionen, das eine sind Nutzung dieser neuen Technologien, Planungstechnologien, auch jetzt künstliche Intelligenz, die überall im Gespräch ist, die uns in bestimmten Bereichen sehr gut unterstützen kann und wird in der Zukunft. Und zum anderen aber auch die sich verändernden Ressourcen, das ist unser Wald ändert sich, die Anforderungen an unsere Gebäude und so weiter ändern sich, also wie ändert sich alles, das auch sozusagen nicht nur als Bedrohung zu sehen, sondern irgendwie das Beste draus zu machen, als Chance zu sehen, wobei ich den Klimawandel nicht als Chance sehen kann. Das ist eine Bedrohung, das ist ein sehr, sehr große Aufgabe für uns alle. Aber nichtsdestotrotz müssen wir schauen, dass wir trotzdem die Ressourcen, die sich verändern, das Holz ändert sich, der Wald ändert sich, auch unsere Rahmenbedingungen des Lebens ändern sich und wir müssen schauen, wie können wir mit dem sozusagen umgehen. Und das ist so, wo meine Forschung, meine auch inhaltliche Arbeit sich sehr stark drum dreht. Wie geht's in die Zukunft im weitesten Sinn?
Okay, also gibt's eigentlich so diesen organisatorischen Block und dann den Lehre-Forschungsblock an inhaltlichen. Bei dem organisatorischen, die Kinder sind nicht mehr so viel im Wald. Ja, das ist ja, halt, glaube ich, so dieses Wandel, der sich so ein bisschen ergibt. Wie ist es hier an der Fachhochschule? Haben viele der Studierenden hier eine Ausbildung zum Zimmerer oder irgendeine Vorausbildung oder zum Förster? Ist das hier präsent irgendwie, dadurch, dass es ja doch ein ländlicher Campus ist, dass vielleicht so ein Handwerk hier eher Hintergrundthema ist? Oder ist es klassisch Abitur bzw. Matura und dann an die Hochschule?
Ja, es ist bei uns so, dass sicher der Großteil unserer Studierenden kommt schon aus der Branche. Also die haben eine Tischler-Zimmerer-Ausbildung, die haben eine facheinschlägige HTL oder Fachschule als Ausbildung gehabt. Also die kommen aus der Branche, das sind sicher 60-70%. Jetzt mit klassischer oder vielleicht sogar bis zu 80. Die klassische Abitur, das sind nicht so viele und das bedauern wir sehr. Sehr häufig denken solche, die Absolventen von einer allgemeinbildenden Schule oder so, ja, da muss ich dieses Vorwissen haben. Das ist grundsätzlich nicht jetzt verpflichtend notwendig. Man muss nur sich auf diese neuen Themen oder auf diese Sichtweise der nachhaltigen und nachwachsenden Ressourcen einlassen. Und das macht dann schon einen Unterschied. Also wir merken bei Jahrgängen, wenn wir kaum jetzt Personen oder Studierende in der Jahrgangsgruppe haben, die eine allgemeine Ausbildung haben, dann ist es sehr viel homogener. Vielleicht läuft auch alles ein bisschen harmonischer ab, nur vielleicht ist in einem Studium auch diese Disharmonie, die nichts Negatives ist, sondern die einfach sagt, hey, denken wir es mal anders. Wenn man jetzt eine fachliche Vorbildung hat, dann wurde einem ja auch irgendwo beigebracht, so geht das. Also ich habe eine Aufgabe und so löst man das. Und das ist vielleicht im jeweiligen Unternehmen der richtige Ansatz oder zum jeweiligen Zeitpunkt am jeweiligen Ort der richtige Ansatz. Aber vielleicht ist das nicht der allgemeingültig richtige Ansatz. Eigentlich müssen wir es schaffen, unseren Studierenden auch immer wieder aus dieser bequemen Situation, ich weiß, wie es geht, hinauszubringen, dass man wieder komplett neue Denken anfängt. Und das ist sehr gut bei Studierendengruppen, wenn man so Studierende hat, die eben noch nicht so fachlich vorgebildet sind, weil die noch ganz naive Fragen stellen. Und das naive Fragen stellen ist manchmal unangenehm, wenn es einfach nur Zeit kostet, aber manchmal ist dieses unangenehme Moment etwas, dass man nochmal drüber nachdenken muss und vielleicht doch eine für die jetzige Situation bessere Lösung doch finden kann. Also es ist sicher so, also so würde ich das jetzt sehen und die Realität, wir haben sehr viele, die aus der Branche oder schon in dem Themenfeld drinnen sind und wir freuen uns aber, wenn wir andere eben auch drinnen haben. Und warum haben wir diesen sehr hohen Anteil hier auch bei uns in Kuchl? Bei uns in Kuchl, der Standort ist sehr gewachsen. Also wir haben die Ausbildung von der Lehre weg, also die Studierenden, die bei uns sind, haben zum Teil begonnen, haben eine Tischler-Ausbildung gemacht und haben schon hier die Berufsschule absolviert.
Ach, das ist also mit auf dem Campus quasi Berufsschule.
Genau, am Campus haben wir eine Berufsschule. Am Campus haben wir eine Fachschule. Also so eine vierjährige Ausbildung ist das. Mhm. Wir haben am Campus auch die HTL und daneben die Fachhochschule. Also die Matura-Ausbildung auch fachbezogen am Campus und dann die Fachhochschule. Und wir haben das auch sehr stark vernetzt, dieses. Also es ist so, wir möchten eine Durchgängigkeit ermöglichen, sodass man nicht die Dinge immer doppelt, dreifach hört, sodass man Dinge sich anrechnen lassen kann mit bestimmten Fortbildungen. Und wir haben einen sehr guten Austausch auch unter den unterschiedlichen Lehrenden. Also in unseren ersten Semestern haben wir auch Kolleginnen aus der HTL, die hier unterrichten. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Also das ist sicher ein großes Asset hier vom Campus.
Das heißt, die wachsen da quasi so ein bisschen rein über eine Ausbildung. Also der Regelstudent wächst irgendwie über die Ausbildung dann in so einen Studiengang rein und entwickelt sich dann in diesem innerhalb von diesem Studienfach irgendwie in eine Richtung weiter. Mhm. Genau. Ich glaube, es klingt so sehr spezifisch vom Studiengang, würde ich jetzt sagen, wenn ich ohne eine Vorausbildung komme und einfach mit einem an ein Architekturstudium denke oder an ein Bauingenieurstudium denke, dann ist das irgendwie mal breit gefächert. Und dieses Holztechnologie, im ersten Moment klingt es sehr spezifisch, weil man so denkt, ach, das ist ja jetzt dieser eine Baustoff. Aber ich habe mich jetzt auch so ein bisschen eingelesen und es kommt ja, fächert sich ja dann quasi bei Ihnen auf mit, also Sie hatten das auch mal irgendwo in einem Interview gesagt, so, der Holz ist die Kreislaufwirtschaft und wir versuchen, diese Kreislaufwirtschaft auf alle Materialien anzuwenden und in andere Materialgebiete irgendwie reinzuführen. Und das fand ich irgendwie dann auch so für diesen Studiengang ganz schön, wie man das so das Programm gelesen hat, dass so das Thema Holz fängt das so ein bisschen an irgendwie. Das ist so das Grundthema. Und dann fächert sich aber irgendwie in diese Materialforschung einfach komplett auf und alles entsteht ja irgendwie aus einem, oder vieles entsteht aus einem Naturprodukt. Und so kann ich irgendwie in diesen Studiengang reingehen und nachher ja ganz unterschiedliche Themen machen, ohne dass ich jetzt so ein klassisches Holzbaugebäude oder sowas nachher vor Augen habe. Also fand ich eigentlich so im tiefer Einlesen dann sehr interessant und irgendwie auch spannend, dass es so zwar sehr geführt klingt irgendwie vom Namen, aber so sehr viel aufmacht dann nachher. Wie ist das so, was machen die Studierenden, wenn die hier fertig sind? Gibt es da Beispiele, wo sie sagen, das ist jetzt, da verfolgt man jemanden weiter und total spannend, in die Richtung haben wir gar nicht gedacht, dass jemand geht vielleicht? Oder?
Ja, es gibt, Entschuldigung, yes, es ist so, ich würde jetzt vielleicht ganz kurz noch darauf eingehen, das ist genau das Richtige. Unser Titel klingt sehr einschränkend, Holztechnologie und Holzbau. Aber ein Holzgebäude, wenn man mit Holz baut, baut man mit allen Baustoffen. Also darum müssen wir auch mit allen Baustoffen umgehen können. Und es ist auch ein Respekt vor allen Baustoffen da. Also es ist, wir sagen auch zum Beispiel Stein als geogen und dann Holz vielleicht biogen. Aber genauso, wenn man jetzt sagt, ich arbeite mit Stahl oder sonstiges, das sind Baustoffe, die können Dinge und wir setzen sie und wir möchten sie dort einsetzen, wo sie stark sind. Wir wollen Holz nur dort einsetzen, wo es stark ist und wo es besser ist als die anderen, aber wir wollen nicht Holz zwanghaft einsetzen, wo es nicht
was keinen Sinn macht,
gut ist. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil dann tun wir dem Holz auch nichts Gutes. Das Holz ist für sich gut genug. Die Natur hat uns hier etwas optimiert, dass es wirklich für sich selbst auch stehen kann und wir es nicht zwanghaft wo reingeben. Und wenn man sich jetzt anschaut, wo entwickeln sich die Studierenden hin, dann gibt es wirklich sehr, sehr unterschiedliche, spannende Lebenswege. Natürlich, wir bilden aus als Fachhochschule für Unternehmen. Also unsere Studierenden sind klassischerweise ausgebildet, einerseits im Bereich des Holzbaus, die sind in der Planung, sind in der Bauaufsicht und in der Projektabwicklung in den unterschiedlichsten Bereichen kompetent, aber auch in der Produktion. Die Holztechnologinnen, die sind einerseits in der Materialforschung, aber auch in der Führung, als Prokuristen von großen Konzernen und verantworten da einfach auch diese Produktionsstandorte, um einfach wettbewerbsfähig zu bleiben. Und wir sind in der Holzbranche, sind wir hier in Europa, da haben wir sicher absolute Leitunternehmen, auch insbesondere auch österreichische Unternehmen, die von Absolventen von uns geführt werden. Und wenn man jetzt sagt, okay, was sind jetzt so ein bisschen auch Highlights, zum Beispiel ein Masterabsolvent von uns, der hat vorher hat er Zimmererausbildung gemacht, hat dann, glaube ich, in München hat er dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert, hat dann eben so Zusatz, da muss man ein bisschen, wir haben da so Sommerprogramme und so Summer School und eigene Zulassungsprüfungen, dass man dann eben auch in den Master bei uns einsteigen kann. Und der ist dann, hat dann bei uns den Master gemacht. Und im Master hat er sich auseinandergesetzt in einem Nationalpark, Nationalpark Gesäuse, mit den Bauweisen von Holzgebäuden in diesem Nationalpark, in den Bergen. Also sehr interessant. Und die Menschen mit den Tieren im Winter überleben versucht und wie die Raumkonzepte und so ist, dass die Körperwärme dann diesen einen Raum noch beheizt, wo sie dann miteinander gelebt haben und so. Und das war eben seine Masterarbeit. Und dann hat er jetzt dann die Projektleitung gehabt in Deutschland, in der Hafen City in Hamburg, für, ich glaube, das größtvolumige Holzgebäude. Das ist dieses Roots, ein Gebäude, ein Hotelgebäude direkt in Hamburg. Und da hat er die Projektleitung dann über 8 Jahre jetzt, glaube ich, gehabt. Also man sieht es auch, wenn man jetzt in den Holzbau kommt und man setzt sich sehr stark eigentlich mit der Beschreibung, wie haben Menschen mit Holz und Stein früher gebaut und gelebt. Und dann auf einmal einfach ganz ein modernes Holzgebäude. Also es ist, das sind so Bilder, die mir auch deswegen gefallen, weil es gibt, glaube ich, nicht so diese Schubladisierung. Und der Titel Holztechnologie und Holzbau, der klingt sehr schubladisierend aus dem Kopf heraus, wenn man sagt, da ist Holz und das ist Holz. Aber eine Welt nur aus Holz, die wäre, würde mir auch nicht gefallen. Ich glaube, es geht darum, es ist ein Material, das ich sehr schätze. Ich schätze, wo es wächst. Ich schätze dieses Kreislaufdenken. Ich bin überzeugt, dass das die Zukunft von uns Menschen auf dem Planeten nur sein kann, wenn wir mit dem Planeten, mit der Natur, mit dem, was hier lebt, im Einklang sind. Und da ist Holz ein großer Problemlöser. Aber es ist mir bewusst, dass man eben, wenn man jetzt Holz sagt, dann das große Bild nicht hat, sondern dass dann jeder gleich einmal so in die Schublade hineindenkt. Und das ist vielleicht etwas, wo wir uns auch schon überlegt haben, wollen wir den Titel des Studienprogramms ändern? Aber eigentlich, da sind wir stark und man muss dann auch irgendwo sich bekennen, hier sind wir stark und in der Realität hat das sehr viele Vernetzungen noch raus. Ja.
Aber es gibt einen neuen Studiengang ab Herbst 2026, oder?
Ja.
Der so ein bisschen weiter öffnet.
Absolut, absolut. Wir haben jetzt eben im Holz, die Holztechnologie hat sich weiterentwickelt. Und es ist so, Holzbetriebe, vielleicht darf ich ganz kurz, nicht, dass ich ins Professorale zu lange erzählen verfalle, aber die Holzwirtschaft, früher hat man eben das Sägewerk hat Bretter produziert, Rundholz eingeschnitten zu Brettern und das war eigentlich das Geschäftsmodell. Und das würde nicht mehr funktionieren. Die Firmen wären jetzt alle schon Konkurs, wenn nicht im Laufe der Zeit hat man dann begonnen, aus Abschnitten, Hackgut, irgendwelche Werkstoffe zu fertigen. Ja. Dann hat man aus den Spänen begonnen, Pellets und Energieträger zu fertigen. Und lauter, man hat einfach aus den Reststoffen...
Es entwickelt sich schon immer weiter.
Absolut. Und man muss einfach wegkommen von der Idee, das ist ein Reststoff, das sind auch Produkte, nur muss man eben sich den Kopf drüber zerbrechen. Da gibt es keinen Verschnitt oder Abfall oder sonstiges, sondern da muss man sagen, was ist das und was kann ich daraus machen? Und in diesem Denken haben wir auch bemerkt, dass wir immer mehr Projekte bekommen, wo Bioraffinerie, weg von der klassischen Chemie, sehr viel arbeiten mit Mikroorganismen, mit Hefen, mit Algen oder sonstigem. Und die sind sehr spezifisch und dann kann man diese biogenen Nebenmaterialien, Reststoffe zu vielleicht wieder zu zukünftigen Dämmstoffen, ganz andere Kunststoffe oder halt Materialien, die dann zu Polymeren gemacht werden können. Und neue Verfahrenstechniken, die sich hier entwickeln. Und das aber nicht nur für unsere klassischen Holzressourcen, sondern für alle land- und forstwirtschaftlichen Produkte, Nebenprodukte, Abfälle aus der Lebensmittelindustrie und so weiter.
Da kommen wir schon so ein bisschen in die Forschung, die Sie machen, ne? So unterschiedliche Themen, die da mit drin sind. Von Kaffeesatz, glaube ich, war so ein Thema. Dann hatte ich was gelesen von einer Studentin, die Pflanzenkübel quasi erstellt hat in ihrem Forschungsprojekt. Das ist ja eigentlich genau das, was sie dann versuchen hier anzustoßen, oder? Mhm. Also aus einem Abfallprodukt, in Anführungszeichen, weiterzuarbeiten und weiterzudenken.
Da habe ich eben vielleicht zwei ganz, also das ist wieder sehr plakativ darstellen, zwei Beispiele. Das eine ist dieser Kaffeesatz. Das hat begonnen mit der ARA, das ist ein Unternehmen, ein österreichisches Unternehmen, das Entsorgung. Ich glaube, der größte Teil, dann unsere Reststoffe in Österreich wird endentsorgt von diesem Unternehmen. Ja. Und die haben gesagt, ja, es geht, wir wollen immer Weiterentwicklung von diesen Kaffeekapseln, Nespresso und so weiter, also eine Marke, aber es
böse.
Ja, genau. Und dann ist es so, ja, wie kann man das machen? Und hier ist dann eben die mit der ARA gemeinsam ein System entwickelt worden, wo man die Kapseln in so einem Drehrohrofen, hat man das Aluminium trennen können vom Kaffee und der Kunststoff, der bei diesen Kapseln noch dabei ist, der ist sozusagen der Energieträger dieses gesamten Trennungsprozesses. Und da hat es jetzt eben eine Forschung von uns gegeben und wie kann ich jetzt diesen Kaffeesatz und so weiter verwenden.
Aber der Kunststoff verbrennt
ja. Und dadurch wird getrocknet, da trocknet dann der Kaffee okay. Und durch dieses Trocknen lässt sich der Kaffee vom Aluminium sehr gut trennen. Das wird zerkleinert und in so einem Drehrohrofen wird das okay. Separiert.
Und dann fällt es durch quasi.
Genau, da haben wir unterschiedliche Sieb-Zonen und dann fällt es durch. Und diese Anlage, die steht jetzt, also die ist jetzt wirklich auch industriell umgesetzt, da gibt es die Unternehmen. Und dann wurde eingeführt in Österreich, dass man Hersteller unabhängig, dieses Kapseln sammelt, also zurücknimmt als Unternehmen und jetzt läuft das Ganze. Also seit, glaube ich, 1,5 Jahren läuft das jetzt in Österreich, kann man überall diese Kapseln einfach zurückgeben.
Und im Supermarkt gebe ich die jetzt quasi einfach wieder ab?
Gibt man wieder ab, werden gesammelt, da gibt es eigene Sammlungen und das wird dann dort wieder entsorgt. Und dann kann man aus dem, und das ist die ARA hat da mit der Montana in Leoben dann Forschung gemacht, kann man das Alu rückgewinnen für die Folien. Und jetzt ist die Frage, was tun wir mit dem Kaffeesatz? Dieser Kaffeesatz in diesen Kapseln, der ist sehr speziell. Der hat nämlich eine ganz definierte Malung. Das ist nicht so, wie wir unseren Kaffee malen, sondern es sind sehr, sehr speziell gemalte Kaffeebohnen, sehr definiert. Also wirklich, das ist ein sehr
fein
und gleichmäßige Größe. Und jetzt hat man da Weiterentwicklungen gemacht und dann jetzt kommen wir mit einem anderen Projekt zusammen. Wir haben hier auch einen Industriepartner, die Firma Ehrensberger, das ist eigentlich ein Steinbruch, aber die haben jetzt auch Hallen gemacht, wo sie kompostieren. Also so Bioabfälle und auch so diesen grünen Biomüll und so, den sammeln sie und der wird dann kompostiert. Und im Zuge dieser Kompostierung fällt dann diese Erde, diese Komposterde an und zum anderen Holzfasern. Mhm. Jetzt kann man diese Holzfasern zum Beispiel mit diesem Kaffeepulver vermengen und dann könnte man solche Werkstoffe herstellen. Dazu muss man, weil nach dem Kompostieren bleibt auch immer ein Rest, der nicht umgewandelt wird. Einfach größere Holzstücke oder so, die nicht in diesen 6 Wochen oder so, wo diese Kompostierung stattfindet, abgebaut werden. Da hat man diese Teile und aus denen, da hat man dann eine eigene Anlage dort aufgebaut. Da macht die zerfasert man, aber in einem sehr, sehr, jetzt würde man sagen, brutalen Prozess. Das ist so eine Extruderschnecke, die zerreibt. Und dann hat man aber sehr schöne Fasern, vormazerierte Fasern, so einfach Komposterdefasern. Und die kann man dann mit dem Kaffee versetzen. Und dann hat man eigentlich ein Material, wo Düngemittel mit Fasermaterial schon gemischt ist. Und da kann man sich jetzt bei denen auch so solche Materialien kaufen, aber auch die Erde angereichert mit Kaffee, sozusagen Kaffeeresten als Pflanzerde, die Gärtnereien. Und die Anlagen gibt es wirklich, das Produkt kann man wirklich kaufen. Und das sind so Beispiele, wo ich sage, hier bringen wir also etwas, was früher einfach dann wieder irgendwo hin entsorgt worden ist. Sage ich, sind Rohstoffe, wir müssen sie nur gut trennen. Vielleicht müssen wir auch unsere Produkte dann so designen, wir haben ja am Standort auch einen Design- und Produktmanagement-Studiengang, dass die Designer, und das ist eben hier das Ziel, was wir am Standort auch verfolgen, dass dass wir hier Produkte so designen, dass wir vielleicht beim Planen und Entwickeln ein bisschen mehr Gehirnschmalz da reinsetzen, wie schauen die Produkte aus, und dann kann ich das wieder besser trennen. Und dann habe ich einen für das Aluminium, habe ich einen anderen Kreislauf wie für den Kaffee oder für meine Holzreste oder sonstiges.
Also die Kaffeekapsel war noch nicht so gut durchdacht quasi, deshalb hat die so ein schlechtes Image, oder?
Ja.
Und jetzt hat man trotzdem im Nachhinein eine Lösung gefunden, aber es wäre das Ziel, dass man die Produkte gleich so produziert, dass man nicht so lange ein schlechtes Image anheften hat.
Ja, ich glaube, das ist es, genau. Ich glaube, dass man einfach sagen kann, wir haben es, es ist so, die Wirtschaftlichkeit der Entwicklungen rechtfertigt, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Wir sind so konditioniert, dass wir sagen, ja, das da kann wer Geld verdienen und wenn einer Geld verdient, macht er es richtig. Ja. Und das rechtfertigt alles. Sehr häufig sind die Kosten dann einfach vergesellschaftet. Also die wirklichen Kosten, wenn irgendwas rausgeblasen wird oder wenn da irgendwas dann zu entsorgen ist oder so, das trägt dann schon auch die Gesellschaft und das merkt man halt einfach nicht. Das ist so ein Müll.
Das sieht niemand. Das ja, wird reingeschmissen in die Tonne, genau. Und dann ist er weg.
Ne? Dann kommt der LKW jede Woche und es ist aus unseren Augen draußen. Das ist dieses lineare Denken. Ich glaube, das ist ganz ein legitimes Denken, wenn man dieser Logik folgt. Und es gibt auch Organismen auf der Welt, die das machen. Also, aber die nennt man dann eigentlich Parasiten. Die machen den Wirt kaputt. Also das ist dieses Denken, das ist nichts jetzt komplett Verrücktes, sondern es funktioniert und wir sehen das mit diesen ganzen Wirtschaftsbetrieben und wenn dann wieder jemand mit 1,5 Billionen Dollar auf eine Börse geht oder so, das ist alles etwas, wo wir sagen, Geld rechtfertigt sehr viel und macht es auch logisch. Ein anderes Denken könnte dann doch sein, dass ich sage, okay, wenn ich es jetzt umlege auf die Natur, wir müssen in Kreisläufen denken. Wir wollen ein Symbiont sein auf dem Planeten. Und wenn wir, und sonst werden wir so Klimakrisen und so weiter nicht lösen können. Und wenn wir Symbionten werden und denken wir in Kreisläufen, dann müssen wir die Produkte anders denken. Wir müssen, glaube ich, nicht Angst haben, dass wir an Wohlstand oder an angenehmen Leben verlieren. Ich glaube, der Planet, es ist genug da für uns, eigentlich auch für uns alle. Aber die Systeme, die wir haben, die
sind nicht darauf Potenzial ausgelegt.
Sie sind eher linear, kurzfristig schnell. Vielleicht auch, weil man ja nicht alles entscheiden kann, weil man nicht für alles die Verantwortung übernehmen kann. Man braucht nicht durchs Leben gehen und immer nur schlechtes Gewissen haben. Die Dinge, man soll leben und man soll gut leben. Ich denke, es geht genau um dieses Denken. Das ist die große Stärke der Menschheit.
Ja, ich glaube, wir haben oft kurzfristige Lösungen, weil man nichts Besseres hatte, dann so lange fabriziert, bis es quasi in den Köpfen der Menschen eine Endlösung wurde, ohne darüber nachzudenken, dass man ja Dinge verändern könnte und dass es gar nicht die finale Lösung war, sondern man irgendwie eigentlich an einem Zwischenpunkt stand und noch nicht zu Ende gedacht hatte, weil man nur linear gedacht hat bis zu dem Moment. Manchmal ist es ja einfach so, dass man so eine Forschung braucht und ein Weiterdenken braucht, ne? Weil man in dem Moment gerade irgendwie weiß, zu diesem Wissensstand funktioniert es bis hier. Und dann 10 Jahre später guckt man drauf und denkt, mein Gott, jetzt wissen wir so viel mehr, jetzt können wir es irgendwie anders angehen, die Themen.
Ja.
Das ist ja schon eigentlich so, also das ist im Holzbau oder im Umgang mit Holz ganz wichtiges Thema irgendwie und da für mich geht ja auch viel so in den letzten Jahren, wenn man das so anschaut. Also ich jetzt aus der Architektur natürlich kommend, finde so am Anfang von meinem Studium war zum Beispiel Holzbau kein Thema so richtig. Und jetzt, wenn ich sehe, wie Studierende jetzt studieren und entwerfen, dann ist Holzbau überall. So, dann ist das ein totales Thema und es hat sich ja total entwickelt die letzten Jahre und auch in den Büros ja auch. Also da hat sich ja auch voll dieses Holzbau hat etabliert. Ich meine, man macht Wettbewerbe, da plant man eigentlich fast immer einen Holzbau, ob es dann nachher noch einer wird. Da sind wir wieder bei diesem wirtschaftlichen Thema irgendwie angekommen. Aber das ist ja eigentlich, ob das jetzt Architektur ist oder in so Forschungsprojekten oder in so, bei Ihnen ist irgendwie ja noch alltagsnäher die Themen, wenn ich das jetzt mal so, ne, das ein Holzbau, eine Architektur, ein Gebäude ist irgendwie trotzdem, jeder nutzt es und lebt es, aber es ist irgendwie so, der Holzbau ist da irgendwie ein bisschen nischiger. Und Ihre Themen sind ja eigentlich total alltäglich für die Komplettbevölkerung eigentlich. Also diese Kaffeekapsel, die benutzt ja quasi jeder irgendwie mal. Deshalb, das finde ich eigentlich schön, dass das so von diesen Bogen zum Anfang, dieses Holztechnologie und Holzbaustudium beinhaltet eigentlich viel alltäglichere Dinge. Und so Ihre Forschung hat viel alltäglichere Dinge drin, als man irgendwie so erwarten würde.
Genau, vielleicht, weil genau das ist, glaube ich, der Punkt. Und darum war es notwendig, dieses neue Studium Green Engineering zu machen. Eben Holztechnologie und Holzbau hat diesen Kern ums Holz. Und wir haben aber bemerkt, dass wir, wenn wir nur auf dieses Thema schauen, auch wieder singulär Lösungen erzeugen würden und eigentlich nicht die Probleme lösen. Weil natürlich Entwicklung etwas Prozesshaftes hat. Man muss anfangen und kommt dann erst drauf, was verursacht es oder was sind die nächsten Fragen? Und es ist eben einfach das Tun und so entwickeln wir uns weiter. Und darum haben wir genau eben diese Kaffeekapsel und auch diese Fasern für Pflanzerde und Pflanztöpfe und so weiter. Das ist dann jetzt alles in diesem neuen Studienangebot Green Engineering. Dort kann man das allgemeiner ansehen, weil man natürlich dann noch ein anderes Basiswissen dann wieder braucht, ein breiteres Basiswissen im Vergleich zu klassisch Holztechnologie und Holzbau.
Schön, ja. Und der startet jetzt im Herbst 2026. Das heißt, die Bewerbungsphase läuft.
Die Bewerbungsphase
läuft. Um mal einen Werbeblock jetzt zu machen.
Ja, super, dann nutze ich die Gelegenheit gleich. Und es ist so, hier haben wir erkannt, während Holztechnologie und Holzbau, das ist ein Vollzeitstudium. Und dieses Green Engineering, da ist die Themenvielfalt wesentlich breiter. Da geht es um Grundkompetenzen, aber die Themenvielfalt ist sehr viel breiter. Und hier haben wir ein berufsbegleitendes Studium. Das heißt, die Studierenden arbeiten, können bei uns dann, bekommen sie Grundlagenwissen und Wissen dazu und machen aber auch Teil des Studiums ist ihre Berufstätigkeit. Und in der Berufstätigkeit haben wir sehr viel auch Projektorientierung, wo man sehr viel mehr eingehen kann und wo man sich individuell sozusagen auch das Studium aufbauen kann. Und wir sind überzeugt und haben eben aus den Erfahrungen unserer Projekte, ob das die Kaffeekapsel oder sonstige dieser Ressourcen, dieser Rohstoffe ist, haben wir die Erfahrung, dass das sehr gut funktionieren wird. Und jetzt starten wir im Herbst und dann wird man sehen, ob es auch wirklich so ist, das Prozesshafte wird hier.
Dann reden wir in 2 Jahren oder in 3 Jahren, wenn die ersten Bachelorstudien durch sind.
Genau so ist es, wie die Entwicklung ist.
Über den Studiengang. Man merkt jetzt hier schon eigentlich, dass so die Praxis und das Studium sehr ineinander greift eigentlich. Ne? Sie arbeiten viel mit Firmen, mit der Industrie zusammen. Wie funktioniert das? Wie kommen Sie zu den Kooperationen? Und wie fest sich die Zusammenarbeit da? Wie lange dauert es, bis sowas dann wirklich in der Industrie ankommt, jetzt diese Kaffeekapseln? Wie lange braucht sowas, bis man mal von so einem Forschungsprojekt, von so einer Idee dann wirklich das so umgesetzt kriegt?
Das ist, wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit Firmen. Wir haben sehr viele Firmen und sehr häufig kommen Firmen auch mit Anfragen einfach spontan auf uns zu. Ob es jetzt Firmen sind oder Gemeinden mit einem größeren Bauvorhaben. Jetzt zum Beispiel in dem Herbst starten wir wieder mit der Stadt Salzburg im Bereich des Flughafens mit bestimmten Bereichen. Es sind Gemeinden, Bauvorhaben und so weiter, kleinere Themen, Materialentwicklungen. Und das Realisierungspotenzial und aber auch die Zeit, Linie, in Forschung würde man sagen, der Technologiereifegrad ist sehr unterschiedlich je Projekt. Wir haben Anfragen, wo Unternehmen einfach einmal oder auch Gemeinden eine grobe Skizze haben wollen. Da machen wir Studentenprojekte, wo Betreuer von uns unterstützen, also der Professor, die Professorin wird eher zu einem Coach. Und der Auftraggeber, die Auftraggeberin, die sagt, das und das und das wollen wir. Und dann haben Studierende diese Aufgabe. Und im Zuge der Lehrveranstaltung Projekt, da gibt es die verschiedenen Projekte, da wählen die Studierenden freiwillig eines aus. Und dort arbeiten sie dann an einem Thema, das sie später auch vielleicht beruflich, für das sie eigentlich studieren. Studieren tut man nicht, um Holztechnologie und Holzbau zu studieren. Studieren tut man, um später Aufgaben erledigen zu können, seinen Wunschjob zu besetzen. Und das ist eben hier, haben sie die Möglichkeit, hier Aufgaben zu erledigen. Und wir als Professorinnen gehen dann in die Rolle des Coaches und haben dann nicht diese
Lehr.
genau diese Lehre, bist du brav, kriegst du gute Note, bist du nicht brav, kriegst du schlechte oder so, sondern das ist ganz eine andere Logik und das ist eine sehr positive Logik. Da kriegt man viel ein besseres Feeling und bei so allgemeinen, groben einmal Abschätzung, wie könnte das sein, da macht man mal so ein Studentenprojekt, da ist die Umsetzungswahrscheinlichkeit und Zeit jetzt nicht sehr hoch, also die Umsetzungswahrscheinlichkeit, nur da kriegt man sehr, sehr guten Überblick. Und dann gibt's Projekte, wo Firmen direkt zu uns kommen und sagen, hey, wir hätten gerne untersucht, wie wir diesen Holzbauverbinder, diesen Werkstoff und so weiter vielleicht verbessern. Das sind dann meistens schon so Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten und da ist meistens auch mit solchen Geheimhaltungsverpflichtungen, mit Sperren von Veröffentlichungen, also dann sind die für 2-3 Jahre gesperrt. Da werden wirklich direkt für Unternehmen ganz konkrete Themen analysiert und als Abschlussarbeit dann gemacht. Und da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, wo direkt Umsetzungen sind, wo wir Effizienzerhöhungen haben, wo die Leute auch sofort von den Firmen dann auch angestellt und abgeworben werden. Und das ist, da gibt es eigentlich immer viel mehr Themen, als wir besetzen können. Wir haben auch die Situation, dass unsere Absolventinnen sehr, sehr gute Jobaussichten haben. Wir müssen eher schauen, dass wir diesen Bedarf erfüllen können, denn die Unternehmen, wenn sie dann zu wenig qualifizierte Leute haben, dann müssen sie Entscheidungen treffen. Und das ist etwas, wo wir sagen, wir sehen uns als finanziert durch die Gesellschaft und wir wollen der Gesellschaft in der Form dienen, dass wir genau diese Nachwuchsmitarbeiterinnen für die Entwicklung unserer ganzen Technologie, unserer Planung und so weiter auch liefern. Und darum bemühen wir uns da wirklich auch bestmöglich hier die Gesellschaft zu unterstützen.
Jetzt das Wort schon ein paar Mal gefallen, Materialforschung. Das ist ein großes Thema hier. Wir sind so mit dem Anfangsthema gestartet, Laubholz. Das gründet auf einem Vortrag, den Sie gehalten haben, im Mai in Friedrichshafen. Und da ging es eigentlich um dieses ganze Thema Laubholzforschung. Problem können Sie besser erläutern als ich eigentlich. Wir bauen gerade hauptsächlich mit Nadelholz und sind aber mit dem Klimawandel eigentlich eher in die Richtung unterwegs, dass wir eigentlich auf Laubholz setzen sollen, um hier ja vor Borkenkäfer und was alles passieren kann quasi uns zukunftsmäßig aufzustellen, ist eigentlich der Laubholzwald. Der Wald, mit dem wir planen müssen in den nächsten Jahren. Sie sagen, wenn was nicht passt.
Ja, ich
unterbreche. Und da sind Sie in der Forschung eigentlich tief drin mit Methoden zur Untersuchung von Laubholz. Können Sie vielleicht einfach da so ein bisschen erzählen, ich habe es grob zusammengefasst, aber was sind die Themen, was ist die Problemstellung, die wir haben, dass ein Nadelholz eine bessere Festigkeit hat und wir das deshalb gerade einsetzen und wo sind so diese Stellschrauben? Was muss da passieren in den nächsten Jahren in der Forschung oder an was, wenn Sie es sagen dürfen, sitzen Sie da?
Ja, was vielleicht oft einmal gar nicht so bewusst ist, in unserer gesellschaftlichen Entwicklung war ja vor vielleicht 1000 Jahren der Wald eher der Gegner. Also die Menschen haben versucht, Ackerflächen zu erzeugen und haben die Bäume mal wegkriegen müssen, weil alles war bewaldet und dann war es eher so, dass man das Holz einfach jetzt geschlagen hat und eigentlich sich immer geschaut hat, dass man die Bäume niederhält, dass da eben Wiese für die Nutztiere und so wachsen kann. Und dann hat man auch bemerkt, dass die natürliche Ressource endlich ist. Also man hat dann bemerkt, dass man rund um solche, hier zum Beispiel in Kuchl ist Hallein in der Nähe, da hat man die ganzen Wälder abgeholzt für das sozusagen für das Verdampfen des Wassers aus der Sohle und auch für den Bergbau, für die Hüttenindustrie und so weiter. Und dann hat man gemerkt, wir müssen den Wald schützen. Warum ich das erzähle, ist, weil hier sich dann eine Kultur, da wo wir leben, hier in Deutschland, Österreich, ein sehr klarer Waldbau auch entwickelt hat und der Wald vom Menschen sehr stark auch beeinflusst wurde. Wir haben dann diese bestimmten Tiere, vor denen wir Angst gehabt haben, ob Bären oder Wölfe, haben wir geschaut, dass wir die halt, genau, dass wir die weg haben aus unserem Siedlungsgebiet und dass wir einfach hier einen Lebensraum haben, in dem wir wo wir gut leben können und wo die Ressourcen so wachsen, dass sie uns möglichst dienen.
Passen, ja.
Und jetzt ist dieser Wald auch sehr stark eben charakterisiert gewesen durch das Pflanzen von Nadelholz. Also Nadelholz, das ist nicht jetzt nie hier gewachsen, sondern es ist schon das klassische Holzart gewesen. Sie wurde aber auch bevorzugt im Waldbau, weil wir hier das Nadelholz im Vergleich zum Laubholz hat sehr häufig sehr viel geradere Stämme. Die hat eine ganz andere Logik. Die sind auch in der Evolution nicht nacheinander, sondern sind nebeneinander. Und das Laubholz viel später als das Nadelholz. Und das Nadelholz hat einfach sehr schöne gerade Stämme, so wie wir uns eine Fichten oder eine Tanne, einen Christbaum vorstellen, in der Mitte ein Stamm und dann gehen die Äste sehr schön weg. Und da können wir dann aus dem Stamm sehr schöne Bretter schneiden. Und mit diesen Brettern oder Balken hat man dann eben gut bauen können. Das ist beim Laubholz jetzt nicht so. Da muss man jetzt, das ist nicht klassisch ein schöner gerader Stamm, wo die Äste wegwachsen, sondern der geht einmal auseinander und der nimmt einmal Raum ein. Der will seinen Raum mal klar definieren und wächst einmal auseinander und hat dann viele dicke Äste, aber nicht einen Stamm. Und jetzt muss ich schauen, wie kriege ich jetzt da das Brett raus? Weil das Brett, mit dem will ich wieder bauen. Und das ist einfach der Unterschied, dass wir jetzt klar, einfach auf den Klimawandel basierend diesen Wechsel auch in den Holzarten ganz direkt haben. Wir werden zum Beispiel die Fichte, unsere, man hat die früher genannt, die Brotbaumart der Forstwirtschaft, ja, die werden wir so einfach nicht mehr anbauen können. Und wir müssen also schauen, wie können wir jetzt mit diesen neuen Holzarten vielleicht auch eine Wirtschaft, wo wir Dinge, dann Baustoffe und so weiter erzeugen können. Und tatsächlich ist es so, das Laubholz ist per se nicht schlechter als das Nadelholz, nur es hat andere Wuchseigenschaften. Und das heißt, wir müssen im Waldbaulichen, also wie wachsen Wälder, da müssen wir mal schauen, können wir da noch dazulernen. Und anderen ist dann natürlich im Verfahrenstechnischen. Wie kann ich jetzt mit einem Material, das andere Wuchseigenschaften aufweist, Produkte herstellen?
Und jetzt die Frage an den Förster, kann ich überall, wo ich jetzt einen Nadelholzwald habe, einen Laubholzwald bauen?
Ja, ich glaube, das ist eben, es ist nicht nur das Laubholz, das, es ist, also wir haben ja auch jetzt eine Änderung in dem Ablauf von Regen, Trockenperioden und so weiter. Also es wird auch sein, dass wir in manchen Bereichen Kiefernwälder sehr viel stärker haben, die auch wieder ganz anders als wie die Fichtenwälder sind. Es wird einfach ein Wechsel sein. Und es wird waldbaulich sehr, wird man auf die jeweiligen Gegebenheiten halt eingehen müssen und schauen, was kann ich hier, was wächst, was ist hier auch vielleicht die natürliche Waldgesellschaft, dass man einfach schaut, was würde sich denn einstellen. Und die Forstwirtschaft ist da schon sehr, sehr aktiv. Also das ist nicht seit kurzem, schon seit 20, 30 Jahren weiß man, dass das passieren wird. Und auch jetzt werden schon Wälder so aufgebaut mit Naturverjüngung, aber auch mit Pflanzertechniken, dass man einfach sagt, wir wollen die stabilen Wälder, weil in der Forstwirtschaft denkt man natürlich in 100-Jahres-Zyklen und nicht sehr kurz. Also die müssen schon so reagieren.
Also da sind wir noch nicht zu spät dran quasi.
Ich glaube, diese Borkenkäfer-Kalamitäten und so weiter, die Natur in der Forstwirtschaft und so, da zeigt sie uns einfach. Da kann man nicht sagen, ich warte, bis was passiert. Da passiert es einfach. Und diese Kalamitäten, diese Borkenkäfer auftreten und so weiter, das führt zur Realität, dass wir sowieso reagieren müssen. Und dann weiß man, da kann ich jetzt diese Holzarten so nicht mehr setzen wie bisher. Und wenn wir aber jetzt aus dieser Ressource für uns Menschen einen Wertstoff machen wollen, dann geht es um uns, dass wir jetzt unsere Techniken, die bisher funktioniert haben, überdenken. Diese Entwicklungen, das sind wir, das sind viele andere Kolleginnen, Institutionen, die forschen sehr aktiv. Und ich bin sehr guter Dinge, dass wir hier vorankommen. Aber es wird sich nicht von alleine tun. Das heißt, wir müssen hier, die Unternehmen müssen bereit sein, sich zu verändern. Die Unternehmen brauchen aber von uns jetzt, wenn man in die Forschung geht, Lösungen, die wirtschaftlich umsetzbar sind. Die Unternehmen sind ja auch in einem internationalen Wettbewerb. Und die müssen, das sind natürlich wirtschaftliche Faktoren zu erfüllen, sonst können sie ja nicht wirtschaftlich überleben. Und wir müssen dann die Leute ausbilden, einerseits die Jungen ausbilden, die diese neuen Möglichkeiten umsetzen können, aber wir müssen auch jene mitnehmen, die derzeit in den Unternehmen sind und denen, ohne dass jetzt jeder plötzlich seine Arbeit aufgeben muss und wieder neue studieren muss, sondern dass der das berufsbegleitend nebenbei
anpassen kann.
Ich glaube, es stehen dynamische Zeiten vor uns. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, jetzt bin ich über 50, es waren eigentlich immer dynamische Zeiten. Eigentlich ist sehr dynamisch.
Das ist immer ein Mythos, dass
ja,
es immer, erst jetzt
so ist. Das Gemütliche, das ist ein Mythos, richtig gemütlich. Aber ich glaube, die Fragen, die wir gelöst haben, die sind gelöst, die sind einfach. Und darum ist es immer...
Jetzt.
Genau, das Schwierige kommt
jetzt. Sagt man immer.
So ist es. Und ich glaube, dass was schon ist, Ozonloch und so weiter, das waren Dinge, die haben wir auch gelöst. Aber der Klimawandel, das ist ein Problem und das muss auf der gesamten Welt angegangen werden. Wenn wir Europäer hier einfach versuchen, irgendwie das von uns aus zu lösen und uns deswegen wettbewerbstechnisch benachteiligen, das ist eine kurzsichtige Sichtweise. Also es geht darum, wir haben viel zu tun, wir wollen es tun, aber wir dürfen uns nicht, ich sage immer zu den Studierenden, ihr dürft euch nicht überheben. Also wir müssen die Teile so hochheben, dass wir es schaffen, und wenn es zu wenig ist, dann brauchen wir halt ein paar mehr und dann wird man es auch schaffen. Aber man muss das auch im Auge haben.
Aber es ist der Anfang, der hier irgendwo starten muss, oder? Also das ist ja, jetzt greift man groß irgendwie mit dem Klimawandel, aber das ist ja immer dieses Thema, was bringt es, wenn ich als Einzelner anfange, aber der Rest der Welt nicht nachzieht.
Mhm.
Aber irgendwo müssen wir anfangen.
Absolut. Und wir sind natürlich eine Institution, die Hochschulen, wir sind die Institution, die in einer Gesellschaft auch diese Rolle haben. Also wir sind sicher die dieses Anfangen immer wieder initiieren müssen oder eigentlich, wo diese ständige Erneuerung eigentlich in unsere DNA geschrieben sein muss. Es wäre aber fatal, hier die Zielsetzung so zu setzen, dass sie schon von Haus aus nicht erreichbar ist. Man muss es ändern, wir müssen Lösungen erarbeiten, anders geht's nicht. Das ist unsere Rolle, das ist unsere Aufgabe, das ist auch unser Wunsch. Und wir dürfen aber auch die jungen Leute nicht irgendwie eine Geschichte erzählen, die nicht stimmt. Wir müssen sagen, ja, wir müssen in die Richtung, wir müssen arbeiten, aber macht den Schritt bewusst. Macht nicht den Schritt ins Leere. Weil dort kann man nicht stehen. Ich glaube, das ist es. Es geht um dieses Wechselspiel, aber auf keinen Fall dürfen wir ihnen sagen, warten wir mal ab, bis alle sich darauf einigen.
Alle nachgezogen.
Wir müssen uns bewegen, wir müssen gehen, aber wir dürfen auch nicht Leute ausbilden, die einfach nur Idealismus getrieben glauben, dass es unwichtig ist, was derzeit besteht. Wir müssen unsere Firmen und alle auch mitnehmen.
Wenn ich jetzt eine Firma bin, die mit Laubholz arbeitet, bin ich ein Vorreiter oder ein Nischenprodukt?
Ja, ich glaube, man hat wenn man jetzt ein klassischer Verarbeiter von Laubholz ist, dann hat man Vorteile und man ist aber trotzdem nicht von der Veränderung ausgenommen. Der Klimawandel verändert auch das Wachstum des Laubholzes und es ist nicht so, dass Laubholz einfach Laubholz ist. Das sind auch verschiedene Holzarten. Und wenn man derzeit in der Laubholzindustrie tätig ist, hat man bestimmte Holzarten, bestimmte Sortimente, wo man das Geld verdient. Und das kann eben sein, dass das in Zukunft enger wird und vielleicht diese Sortimente in der Form dann gar nicht mehr so auf den Markt kommen. Weil,
also das bringt mir gar nichts, weil es sein kann, dass ich jetzt, mit was arbeitet man dann gerade, mit Buche?
Ja, Starkholzbuche, und dann sage ich, jetzt wird sich das ändern und habe dann vielleicht viel mehr Kernbuche, was auch immer. Das heißt, ich habe schon den Vorteil, dass ich den Werkstoff kenne. Das Laubholz ist Das muss man, also das ist nicht so, dass jemand einfach umsteigt von Nadel auf Laubholz und sagt, ja, jetzt schneide ich
jetzt. Machen wir das.
Jetzt mache ich
das. Das geht nicht so weit.
Nein, das ist, man muss, bei Laubholz gibt es sehr, sehr viel, auch allein schon, wenn man den Rundholz einkauft und so sagt, das ist ganz was anderes wie Nadelholz. Aber es ist jetzt nicht so, dass die gemütlich sitzen können und warten können und sagen, jetzt werde ich noch viel mehr verdienen, weil einfach das Laubholz mehr wächst. Sondern die werden einfach, und das sind die Unternehmen auch, sonst würden sie, muss ich auch sagen, diese Unternehmen gibt es deswegen noch, weil sie innovativ waren. Wenn sie nicht innovativ gewesen wären, würde es gar nicht mehr geben. Die haben alle ihre Erfolgsfaktoren und die sind in diesem ständigen Anpassen, das sind sie auch gewohnt. Aber was ich eben sagen wollte, ist, dass die auch diese Veränderungen mitgehen müssen und wir müssen einfach mehr rausholen aus dem Laubholz. Wir haben uns sehr konzentriert auf Zielsortimente und das ist nicht die Schuld von der Industrie, sondern weil einfach auch die Produkte nicht da waren. Wir müssen einfach schauen, wie können wir Produkte entwickeln, wie können wir Produktionsprozesse entwickeln, dass wir dann Produkte erzeugen, die Menschen, denen Menschen der Preis wert ist, die diese Funktionalität haben, dass der Kunde das kauft und dann werden wir diese Ressourcen einsetzen können, die wir derzeit vielleicht gar nicht nutzen. Ich glaube hier, das ist das, wir werden einfach diese Technologie und diese Wirtschaft, diese Laubholzwirtschaft sehr stark weiterentwickeln müssen. Und das ist ein Ziel unserer Forschung von vielen Institutionen im deutschsprachigen Raum.
Und in was für einem Jahresrhythmus denkt man da? Also passiert sowas in den nächsten 5 Jahren, in den nächsten 10 Jahren? Gibt es da irgendwie so einen, über was redet man?
Ja, es ist genau.
Oder passiert es immer wieder? Also Sie sagen, das ist ein Prozess, ne? Der entwickelt sich natürlich immer weiter. Aber dass wir jetzt so, ich sag mal, flächendeckend, wie wir jetzt mit Nadelholz arbeiten, mit Laubholz arbeiten, wann sehen Sie das?
Ja, das ist natürlich jetzt, es ist so, das wird jetzt sehr unterschiedlich auch regional sein. Es ist, was sind die wirklichen Treiber dann? Der eine Treiber, den habe ich genannt, der, wo wir auch sehr stark mitbeteiligt sind, das ist die Technologie. Also es gibt kleine Technologieänderungen vielleicht, da geht es im Klebstoffbereich, das ist für ein Unternehmen kann das schon ein großer Schritt sein, weil sie sagen, jetzt mal den Klebstoff umstellen, wow, jetzt aus Forschungssicht und so, würde ich sagen, gibt es diese evolutionären Änderungen. Die finden statt und die werden getrieben vom Rohstoffangebot und vom Rohstoffpreis und vom Produktpreis, den ich erzielen kann. Also was ich an Gewinn, wenn ich es jetzt so nennen will, auch als Unternehmen mir da drinnen erwarten kann. Wie kriege ich mein Investment zurück? Und das sind eben diese evolutionären Schritte, die wir derzeit gehen. Die finden statt und da gibt's Zyklen. Ich schätze, wenn man jetzt aus Unternehmensperspektive schaut, wenn ich nicht sagen kann, dass es in 5 Jahren die Investition bezahlt ist und so weiter,
dann mache ich es ja gar nicht.
Dann traue ich mich nicht drüber, weil ich einfach so ein Risiko eingehe, dass ich das nicht verantworten kann. Und dann gibt's aber auch diese revolutionären Änderungen. Das sind Forschungsarbeiten, wo sich die Branche gesamt verändern kann. Wir sind jetzt in einer Entwicklung, wo wir mit Scanning und Robotik und so weiter, diese Themen schwelen ja schon länger. Und da wird es dann darum gehen, wie schaut das Sägewerk vielleicht der Zukunft aus? Ist das überhaupt noch ein Sägewerk? All diese Dinge, da könnte jetzt was Revolutionäres sein. Und das hat dann einen anderen Zeitraum. Da wird man jetzt als Unternehmen auch eher sagen, das traue ich mich nicht drüber.
Erstmal.
Ja, genau, ich steige nicht ein. Und eben, das ist der eine Schritt, da sind wir auch beteiligt. Der andere ist, kriege ich mein Holz, kriege ich die Ressource? Wenn sie nicht mehr wächst, dann ist sie weg. Das heißt, entweder ich mache ganz was anderes oder wenn ich im Holz bleiben will, werde ich mit diesen biogenen Ressourcen umgehen müssen. Und das wird der zweite Treiber sein. Und der geht graduell und manchmal schlagartig. Also wenn man sich anschaut, in bestimmten Bereichen in Österreich oder auch in Deutschland haben wir eine solchen Schadholzanteil, da werden wir einfach sehr bald kein Nadelholz mehr haben. Fertig. Und dann muss ich mir als Unternehmer natürlich die Frage gleichstellen. Also darum die zeitliche Dimension ist es hat mehrere...
mehrere Faktoren, die reinspielen, ja. Mhm. Jetzt habe ich so einen Laubholzbaum. Wir haben den ja vorher schon beschrieben. Das ist nicht die Weihnachtstanne, sondern ja der Laubholzbaum, der sich ausbreitet und wächst, wie er will. Wie gehe ich jetzt anders mit dem um? Also Scannen haben Sie jetzt gerade schon gehabt. Wie wird der gescannt und wie mache ich aus dem vielteiligen Stamm einen Werkstoff, der trotzdem nachher irgendwie konkurrieren kann mit meinem Brett aus dem Nadelholz? Mhm. Wo setzt da die Forschung an? Wo sind da die Potenziale? Wo kann man da reingehen in den nächsten Jahren?
Mhm. Ja, da gehen wir jetzt natürlich schon in diese Revolution. Da denkt man schon in die Richtung. Vielleicht nehme ich ein Beispiel, das uns allen dann sehr schnell verständlich ist. Wenn wir heute einen Pachmaschinken zum Beispiel kaufen, irgendwo in einer Verpackung oder so, dann ist der schon geschnitten. Und diese Schinken werden auch schon mit einem Computertomographen gescannt. Also das ist wie wenn wir unseren menschlichen Körper scannen. Und dann weiß ich genau schon, wo ist welche Gewebeart, dass ich möglichst viel von dem Schinken erzeuge, den der Kunde will. Und dann schneide ich den schon so runter, dass der optimiert runtergeschnitten ist. Weil ich es schon weiß, bevor ich es geschnitten habe. Weil von außen sieht man oft nicht genau die Qualität. Und noch viel mehr sieht man die Qualität nicht, zum Beispiel beim Nadelholz außen, beim Stamm außen. Da sehe ich nicht, wie schaut der drinnen aus. Als Kunde möchte ich aber bei meinem Tisch eine Brettoberfläche, eine Brettcharakteristik, wo die Qualität passt. Und jetzt weiß ich nicht, und auch für Festigkeit, all diese Eigenschaften, diese Merkmale des Holzes, die sehe ich von außen nicht. Wenn ich jetzt eine Technologie habe, wo ich schon bevor ich geschnitten habe, weiß, so drehe ich dich, dann schneide ich so und so und so und dann fällt es hinten so runter, dann habe ich sehr viel Zielsortiment und wenn ich dann Verarbeitungstechniken habe, die diese zerschnittene Teile dann wieder gut zusammenfügen können und ich schon vorher alles weiß, weiß ich, was rechnet sich und was rechnet sich nicht, wo mache ich Gewinn und wo mache ich Verlust, wo mache ich einfach Minus und das wollen wir nicht, weil das ist nicht langfristig nicht sinnvoll. Und das ist jetzt diese Computertomographie, die könnte zum Beispiel, oder diese Art des Scannens, die könnte sehr viel mehr an Wertschöpfung aus einem Stamm bringen. Also ich kriege aus demselben Rundholz, wenn ich es anders einschneide, einfach einen anderen Preis, weil ich andere Sortimente habe. Das ist jetzt einmal schön gesagt, dann muss man das aber industriell auch schaffen. Das eine ist, ich muss es scannen können und das andere ist, ich muss es schaffen, es so einzuschneiden, weil klassischerweise spannen wir das Rundholz wo auf und schneiden dann mit der Säge runter und dann schneide ich den nächsten Schnitt wieder parallel runter, dann drehe ich es vielleicht und schneide wieder, immer in parallelen Schnitten, dass das Brett gleich breit ist. Wenn ich da bestimmte Teile so speziell rausschneiden will, dann brauche ich andere Technik vielleicht. Und das sind Dinge, da haben wir jetzt noch einiges zu tun.
Also brauche ich eine andere Sägemaschine, um nachher einen Schnitt vielleicht schwer zu machen, um ein anderes Stückchen rauszuschneiden.
Absolut, also das könnte passieren, weil sonst schneide ich einfach ein Brett runter. Also was wir derzeit auch machen, ist, man schneidet ein Brett runter, dann durch dieses Brett wieder scannen und dann schneide ich von dem Brett wieder das runter, was gut ist und das, was nicht gut ist, das muss ich halt dann energetisch nutzen oder so. Ja. Aber Tatsache ist, wir haben noch nicht diese, das ist eben hier, das ist ein revolutionärer Schritt. Das heißt, die gesamten Anlagen, auch unsere, wie trage ich Klebstoffe auf und so weiter, das kann mit der Logik der bestehenden Fertigung schon auch vielleicht bewerkstelligt werden. Aber wir müssen es erst einmal in der neuen Kombination umsetzen. Und das verursacht dann sehr viel an Gehirnschmalz. Aber auch wir sehen dann die Möglichkeiten, wo dann die Roboter mit KI herumfahren und so weiter. Also wir haben ja unser Baukasten ist groß, nur löst er wirklich unser Problem? Das wissen wir noch nicht und das muss man das zu erarbeiten. Das ist eine viel, vielseitige Sichtweise auf eine Möglichkeit.
Aber in dem Fall KI als Hilfe für den Laubholzbau. Und eigentlich geht es ja darum, irgendwie mit Hilfe von KI oder mit einem technischen Fortschritt das Abfallprodukt zu reduzieren, oder? Und dadurch wirtschaftlicher zu werden. Ist das so die Gesamtlösung nachher? Umso weniger Abfall, umso mehr ich verwerben kann, umso wirtschaftlicher bin ich?
Das kann ein Ansatz sein. Es ist immer so, am Schluss schaut man sich einfach an, wie muss ich das Teil nehmen, um und was bekomme ich zurück? Also welchen Wertoptimierung? Es hat Zeiten gegeben, da ist eine reine Produktivitätsoptimierung. Wie viel kann ich schneiden? Also da ist wirklich Zeit. Der Markt nimmt Bretter ab. Wie viele Bretter kann ich schneiden? Da mache ich dann schnelle Maschinen. Da hat man dann wirklich Zerspanner und richtig mit hoher Geschwindigkeit. Da war das dann wurscht, wie viel habe ich wo weggefräst. Es ist vielleicht dann auch diese ganz hohe Qualität nicht wichtig. Dann gibt's die Strategie, ich schneide die wertvollsten Stücke raus. So klassischerweise so Starkholz-Sägewerke mit einer Blockbandsäge. Da schaut der die Blockbandsäge betreibt, bei jedem Brett, bevor er den Schnitt macht, wie weit mache ich den nächsten Schnitt? Da geht es jetzt nicht um das schnelle Schneiden, da geht es um das, wie kann ich hier
das Beste rausholen. Ich habe immer noch dieses Steak vor Augen, ja, oder den Papaschinken, genau, ne, wo ich das beste Stück rausfiletiere am Ende. Das ist ja eigentlich so, das Bild bleibt.
Absolut, absolut. Und zum Beispiel bei diesen Sägewerken, die jetzt so Starkholz einschneiden, ist es immer, an welcher Seite beginne ich zu schneiden, da muss ich das Steak rausholen. Wenn ich es da nicht raushole, das große, gute, den teuren Posten, wo ich dann vielleicht Türfriesen oder Fensterkantel rausschneide, dann kann es sein, das ist entscheidend zwischen Erfolg und Misserfolg, dass ich richtig was Schönes rauskriege. Und da ist eben jetzt nicht mehr die Volumen- oder Geschwindigkeitsoptimierung, sondern vielleicht am Schluss eine Wertoptimierung. Und jetzt bei der Wertoptimierung geht es darum, genau um wieder bei dem Schinken zu bleiben, kriege ich das Stück raus, dieses eine Stück, wo der Kunde ganz viel zahlt, dann ist mir der Rest dann nicht mehr so wichtig. Ja. Oder zerschneide ich so, dass ich möglichst viel Volumen rauskriege, das wäre die Volumenoptimierung, dann habe ich möglichst wenig an Reststoffen. Und es gibt eben hier nicht eine Antwort. Verschiedene Sägewerke oder Betriebe haben ja unterschiedliche Strategien, wo ihre Erfolgsfaktoren in Abhängigkeit von ihren Anlagen, maschinellen Ausstattung und von ihren Mitarbeiterinnen ist und auch von den Kunden. Die Kunden sind immer die
entscheiden.
Die entscheiden. Und als Betrieb habe ich dann die Kunden, für die ich passe. Und die anderen spreche ich eben nicht so an. Also das ist eine Entwicklungsgeschichte. Und ich gehe davon aus, dass wir einfach immer mehr, das ist genau wie Sie gesagt haben, immer mehr auch diesen Weg gehen, dass wir sagen, es gibt keinen Abfall. Es gibt nichts, wo ich nichts draus machen kann. Und ich muss mir im Gesamten überlegen, wie muss ich es nehmen, dass ich möglichst das Beste raushole. Und das wird der höchste Wert sein.
Und das war eigentlich so ein Hauptforschungsthema. Ist das Ihr liebstes Forschungsthema? Ist das so, wo Sie sagen, das ist das, wo da wollen wir entwickeln?
Ja, ich habe, was mich treibt eigentlich in der Forschung ist immer, und da bin ich jetzt vielleicht nicht so der Paradewissenschaftler, der sich an der schwierigsten, an der kompliziertesten Aufgabe misst. Das ist nicht mein Ziel. Bei mir geht es eher darum, wo ist der große Hebel, wo verändere ich viel, was hat den Impact, was verändert etwas. Also ist für mich jetzt nicht das größte Motiv, ich habe das komplizierteste Problem der Welt gelöst. Ich glaube, das ist überhaupt das, wenn es passiert, ist schön, und wenn es nicht ist, dann ist es mir. Ich möchte, dass wir was verändern. Und darum auch, es geht am besten an der großen Hebel, ist die Lehre, dass wir junge Menschen ausbilden, die das auch umsetzen können und nicht mit Idealen ausgestattet sind, sondern die sagen, ich habe Werte, ich weiß, was wichtig ist, wir müssen hier auf dem Planeten zu Rande kommen und dürfen hier sein, dann müssen wir das Beste draus machen.
Das leitet so ein bisschen in so eine Abschlussfrage ein, die ich mir vorher so gestellt hatte, wenn Sie jetzt 20 Jahre alt wären und gerade von einer Ausbildung oder einem Abitur kommen, welches Forschungsfeld wäre das, wo Sie sagen, da würde ich jetzt einsteigen? Wäre das wieder genauso, wie das war, als Sie so alt waren? Oder gibt es jetzt was, wo Sie sagen, ich glaube, da kann man so richtig was verändern mit?
Das ist eine sehr schwierige. Vielleicht darf ich kurz noch sagen, warum das eine sehr schwierige. Ich habe mir jetzt schon eben, man kommt so in ein Alter, wo man sich überlegt, wann bin ich wie abgebogen? Und ich denke mir oft, was ist alles richtig, was ich entschieden habe. Ich glaube, in dem Moment habe ich einfach so entschieden und ich erinnere mich auch gern zurück. Und es war eine ganz andere Stimmung in mir. Es war einfach, man ist einfach noch dieses Sturm und Drang oder was. Ist einfach lustig. Und man genießt es, dass man so war. Aber man hat eben jetzt, darum ist es jetzt schwieriger, so einen Tipp zu geben aus meiner jetzigen, wo man so viele andere Gedanken und so weiter im Kopf hat. Aber wenn ich jetzt diese, ich bemühe mich jetzt die Frage gut zu beantworten und da doch eine Antwort zu geben und keine Ausrede. Was ich glaube ist, was ich jetzt als Erfahrung mit den Studierenden, doch meine Erfahrung muss ich in diese Antwort hineinnehmen, dass man selbst, eigentlich selbst, sich auch auf sich, auf sein Bauchgefühl verlassen kann. Ich glaube, das ist das, was ich mitgeben würde. Es gibt nicht das Thema, das ist immer, jeder sieht in einem Thema, wenn ich jetzt sogar diese Scanning oder künstliche Intelligenz oder so, hat jeder ein anderes Bild und jeder hat ein ganz anderes, aber jeder weiß, wie er sich fühlt dabei. Jeder hat, weil jeder das ganz anders interpretiert und unsere Gehirne sehr, sehr unterschiedlich funktionieren und das ist gut so. Und darum, man spürt gleich, also wo finde ich mich? Zugang. Und das, glaube ich, wäre der einzige Tipp, den ich geben kann, dass man sagt, okay, nicht gleich das erste Gefühl, ein bisschen nicht gleich entscheiden, das ist sehr, sehr hochriskant. Ja, genau, und vielleicht ein bisschen so mal herumschnuppern und auch fragen, einfach mal probieren, auch wirklich das tun. Das Fragen ist wichtig, aber es ist nicht, ersetzt nicht das Erfahren, das selbst auch irgendwie die Erfahrungen zu machen und dann einfach den Weg gehen. Ich glaube, das ist was Prozesshaftes und das wäre das ist, glaube ich, das, was ich als Empfehlung geben würde.
Okay, das nehme ich an als Empfehlung. Dann eine Off-Topic-Endfrage. Quasi ganz anders. Wenn man jetzt hier in Salzburg ist, wie ich jetzt nachher noch ein bisschen Zeit habe, oder in Kuchel, was schaut man sich hier an für mit Holzbau? Was ist interessant für Leute, die jetzt ein paar Stunden Zeit haben?
Ja, es gibt hier im Holzbau, und wie wir gesagt haben, der ist sehr stark auch in der Architektur, gibt es Gründe, warum der so wächst. Und hier gibt es einige schon Holzbauten, die wirklich auch spektakulär sind. Also ich würde mir jetzt im Sinne klassisch des Holzbaus anschauen, ein modernes Gebäude, das ist in Hallein. In Hallein, das ist eines der ersten Holzmodulbauten gewesen. Ich glaube, das ist jetzt schon fast 20 Jahre alt. Und das ist einfach so, das ist so wie Automobilindustrie. Da ist in der Steiermark ein leerer Eisenbahn, so einfach mit vier Rädern, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein kleiner, es ist kein Waggon, aber so ein Teil halt reingerollt und am Schluss ist hinten ein fixfertige Holzmodul, das ist auf dem LKW gekommen und ist dort aufgestellt worden. Und da sind die Module wie Lego zusammengesteckt worden und dann ist das Wasser, und es war alles schon fertig. Innen waren die fertig. Also Fliesen, Wasserleitungen, Elektro, alles schon fixfertig und dann nur mehr schnell angeschlossen und fertig. Das würde ich mir anschauen, einfach aus dem Grund, weil es eines der ersten dieser Gebäude war.
Ja, was ja eigentlich jetzt normal ist, mehr oder weniger.
Ja.
Und dann aber damals quasi war es das Zukunftsweisende.
Das war spannend, absolut, ja. Zukunftsweisende, dass man sieht, hey, das funktioniert und dann kann man die Qualität der Räume ist nach wie vor absolut überzeugend. Das würde ich mir anschauen. Dann gibt es natürlich Gebäude, wo ich sage, diese traditionellen Bauweisen. Bei der traditionellen Holzbauten da bei uns in der Gegend ist sehr häufig der Dachstuhl. Also wenn man es jetzt natürlich Festung ja. Und Salzburg, dort haben wir auch Projekte, da kann ich gleich auch auf ein Projekt verweisen, da wurde sehr viel mineralisch gebaut und das Holz hat dann eben sehr stark diese Dächer und diese Abschlüsse und so weiter gemacht, aber die Säulen und so weiter sind mineralisch eben auf der Festung oben und dort ist es interessant, glaube ich auch, wie viel Wert hat man damals den Objekten gegeben. Also Möbel wenn wir heute Möbel nehmen, also ich habe das jetzt da auch schon erlebt, dann hat man da diese Möbel für unser Mensa oder so und dann nach 15, 20 Jahren dann sagt er, weg damit und was Neues. Das hat es damals nicht gegeben. Ja. Das ist ein ganz anderes Denken. Und wir haben da eine Restauration gemacht, jetzt im Fürstenzimmer, wo wir mit ganz neuen Technologien, 3D-Druck, dann haben wir mit dem Bundesdenkmalamt eben geschaut, wie muss ich die Rezeptur machen. Da haben wir dann Späne aus Zirbenholz, wo das ursprüngliche Holz her ist, das ist Zirbenholz aus dem Lungau, die haben wir dann aufbereitet und genau diese Fehlstellen und so haben wir dann ersetzt. Also eine ganz neue Technik in der Restaurierung mit 3D-Scanning und dann hat man diese Teile eingescannt, dann hat man es reproduziert mit generativen Fertigungsverfahren, aber mit Holzfilamenten, mit Biopolymeren, die dann da hier, das merkt man gar nicht wirklich, wie das ersetzt worden ist und von den Restauratoren äußerst gut angenommen. Also das würde ich mir auch anschauen. Das ist sicher etwas, die Festung Hohen Salzburg, wo man sagt, die hat deswegen auch so einen großen Ruf, die wurde im Dreißigjährigen Krieg nicht verwüstet, weil sehr viele unserer alten Festungsanlagen wurden damals sehr schwer in Mitleidenschaft gezogen durch die Kanonen. Und das war eben eine, die ist nicht in Mitleidenschaft gezogen, da sieht man die große Dimension.
Und hat jetzt Historie und Innovation in einem
quasi. Genau so ist es.
Und ich glaub, natürlich spannend.
Ich glaube das und ich glaube, per se, diese Historie, das war einmal ganz neu. Ich glaube, dass die das nicht auf historisch bauen wollten, sondern die haben das damals ganz neu gemacht. Wir nennen es heute Historie, aber damals war es ganz was Neues. Und deswegen sollen wir, glaube ich auch, wir sollen es nicht entfremden oder jetzt irgendwie brutal die Dinge nicht wertschätzen, was früher gemacht worden sind. Aber ich glaube, wir dürfen es ändern. Wir sind nicht in so einer Glashaube, wo ich nichts mehr ändern darf. Ich glaube, wir dürfen die Dinge, die andere gemacht haben, vor uns auch angreifen, auch verändern. Das wäre sicher im Sinne von denen. Aber wir müssen es ernst nehmen und respektieren, was das war. Und sowas kann man sich eben dann fester anschauen.
Jetzt machen wir mit so einem Denkmalschutzthema, das wäre schon wieder das Nächste. Ne?
Ja, genau.
Auch ein ganz spannendes Thema. Aber ich glaube, wir bleiben bei diesem Holzbau-Thema. Ich darf das abschließen, mich bei Ihnen bedanken für die Zeit, dass ich hierher kommen durfte, den Campus Kuchl mir anschauen durfte und wir diese erste Podcast-Folge zusammen aufnehmen. Dankeschön.
Super, ich sage danke. Ich sage danke, dass ich da dabei sein darf, mitwirken darf. Ich hoffe, es hat auch jetzt ins Format gepasst und wünsche allen, die zugehört haben, alles Gute. Danke, dass ich dabei sein durfte und für die Einladung.
Sehr gerne. Das Format wurde jetzt ja definiert von uns quasi.
Super.
Okay. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr habt einen Einblick in die Fachhochschule Salzburg und ihre Forschung, aber auch in das Thema Laubholz bekommen. Falls ihr euch die Tipps für die Holzbauprojekte in Salzburg und Umgebung noch nicht rausgeschrieben habt, packe ich euch die noch in die Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, eure Laurena.
Der Podcast Auf Holz bauen ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg in Kooperation mit der Holzbauoffensive Baden-Württemberg. Bei Fragen, Hinweisen oder Anregungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unter der Adresse podcast@aufholzbauen.de ganz einfach erreichen.